Ich sehe was, was du nicht siehst. Für viele stressgeplagte Eltern ist dieses Spiel schon zum Lebensretter geworden. Unterwegs auf der Autobahn, die Eltern vorne, die Kinder hinten, hinter sich vielleicht schon einige hundert Kilometer und vor sich nochmal ein paar hundert Kilometer. Was am Anfang vielleicht noch ganz lustig war, beginnt dann zu kippen. Mama, ich habe Durst. Papa, wann sind wir endlich da? Mama, ich muss mal. Ganz zu schweigen von dem Gezicke zwischen den Geschwistern, das jetzt so langsam seinen Lauf nimmt. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist ein Spiel für unterwegs. Wenn Kinder vor Langeweile oder Müdigkeit quengelig werden oder wenn sie anfangen, auf einer langen Reise nicht mehr gut zu tun. Und im wahren Leben sitzen wir zusammen mit vielen anderen auf der Rücksitzbank. Vielleicht heute Morgen. Und jetzt ist ihr Herz voller Unruhe und voller Ungeduld und voller Sehnsucht und vielleicht auch voller Müdigkeit. Und manches tut einfach auch nur weh. Vor allem, wenn Sie im zurückliegenden Kirchenjahr einen Menschen verloren haben, der Ihnen lieb war und lieb ist. Und dann hören wir plötzlich eine Stimme neben uns. Es ist die Stimme des Propheten Jesaja heute Morgen, der neben uns auf der Rücksitzbank anfängt zu rufen: Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist, ich lese uns den Predigttext aus dem Buch des Propheten Jesaja für diesen Ewigkeitssonntag, Kapitel 65, die Verse 17 bis 25. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens, noch die Stimme des Klagens. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben, oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt stirbt, und wer die 100 Jahre nicht erreicht, gilt als verflucht. Sie werden Häuser bauen und bewohnen, sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volks werden sein wie die Tage eines Baumes, und ihre Hände Werk werden meine Auserwählten genießen. Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen, denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn, und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Wolf und Schaf sollen beieinander weiden. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, aber die Schlange muss Erde fressen. Sie werden weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht der Herr. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist ein neuer Himmel und eine neue Erde. Denn siehe, beginnt Jesaja im Namen Gottes zu sprechen: Ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Was wir zunächst als Überschrift hören, ist eine Ankündigung sondergleichen. Was aber meint ein neuer Himmel und eine neue Erde? Schönere Wolken und ein besserer Boden? Nein, in der Poesie spricht man hier vom Stilmittel eines sogenannten Merismus. Zwei Teile bestimmen das Ganze. Also wenn zum Beispiel ein junger Mann einer jungen Frau schreibt, Tag und Nacht denke ich an dich, dann weiß der kundige Leser nicht nur, was er bei Tag macht und nicht nur, was er bei Nacht macht, sondern dass der Stock verknallt ist. Zwei Teile für das Ganze. Und so ist hier auch. Einen neuen Himmel und eine neue Erde heißt nicht nur, dass die Wolken schöner und der Boden besser wird, sondern dass Gott alles neu macht. Nichts wird mehr so sein, wie es war. Alles wird neu. Zwei Teile für das Ganze. Alles, aber auch wirklich alles wird Gott neu schaffen. Gottes neuer Himmel und seine neue Erde werden einmal keine Flickschusterei sein, sondern eine ganze Sache. Und dann folgen eine ganze Reihe an Konkretionen, die Gott Jesaja und mit ihm uns heute zeigt. Vers 17. Man wird der Vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen. Will sagen, nichts mehr wird uns fehlen. Gott macht alles neu und es wird so sein, dass dir nichts mehr fehlen wird. Gottes neue Schöpfung wird alles bisher Dagewesene überbieten, sodass wir auch nichts mehr vermissen werden. Keiner wird sich nach irgendetwas zurücksehnen und wenn es noch so schön war. Alles wird vollkommen gut sein. Man wird der Vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen. Heißt denn auch, dass das, was ihnen heute schmerzlich fehlt, wo sie Mangel spüren, sie werden es sich nicht mehr zu Herzen nehmen. Es wird kein Mangelgefühl und keinen Mangel mehr geben. Das ist die Grundlage. Und dann schaut Jesaja noch genauer hin und Gott zeigt ihm Weiteres in seiner neuen Welt. Am Ende des Textes in Vers 25 sieht Jesaja etwas völlig Verrücktes, ganz nach dem Motto, ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist, Wolf und Schaf sollen beieinander weiden. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, aber die Schlange muss Erde fressen. Sie werden weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berg, spricht der Herr. Keine Bosheit mehr. Niemand fügt dem anderen mehr Schaden zu. Frieden. Es wird Frieden sein. Gott schenkt Frieden. Wir werden beieinander leben und werden keine Angst mehr voreinander haben. Für die Schüler wird es keine Schulangst mehr geben. Weder vor irgendwelchem Mobbing noch davor, dass sie dem Ganzen nicht gewachsen sind. Es wird keinen Ehestreit mehr geben. Dann werden die Zankähne nebeneinander liegen und es wird Frieden sein. Es wird keine Angst mehr davor geben, dass andere einen übervorteilen, weil sie stärker sind, mehr Macht haben, mehr Geld, mehr Ansehen. Frieden, Gott schenkt Frieden. Eine weitere Konkretion von Gottes neuer Welt, die Jesaja gezeigt bekommt, Vers 24. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Eine einzigartige Verheißung inmitten der Fülle der biblischen Verheißungen zum Gebet. Das Herausragende an dieser Verheißung ist ja nicht nur die Erhörung. Die verheißt Gott auch in anderen Stellen. Und selbst eine Erhörung über Bitten und Verstehen wird anderweitig verheißen. Das Überraschende und Herausragende an dieser Verheißung in ihrem endzeitlichen Kontext ist die neue Beziehung zwischen Gott und uns. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Bevor wir rufen, bevor wir reden, wird Gott hören und antworten. Solch eine wunderbare Erhörung setzt eine wunderbare Einheit voraus. Eine Erhörung, bevor wir überhaupt sagen, was uns auf dem Herzen liegt, gibt es nicht ohne jene innigste Gemeinschaft, Einmütigkeit und Einheit in Gottes neuer Welt. Ewigkeit ist deshalb auch nicht nur ein Leben über die Zeit hinaus im Sinne eines überzeitlichen Sinnes, das eben nicht aufhört. Zuallererst ist Ewigkeit ein Ehrentitel Gottes und ewiges Leben damit die Teilhabe an Gottes Leben oder wie es Jochen Klepper gedichtet hat, an dir Gott, der du allein der Ewige heißt. Jesaja 40, ein ewiger Gott ist Jahwe. Oder 1. Johannes 5, zusammen mit seinem Sohn Jesus Christus ist Gott, Zitat, in Person, also ist Gott in Person, Zitat, das ewige Leben. Gott ist in Person das ewige Leben. Wenn wir uns also auf ein ewiges Leben nach dem Tod freuen, dann ist das bei weitem mehr als ein nur nicht endendes Leben. Gott schenkt dir ewiges Leben und das ist nicht weniger als ein Leben in engster Gemeinschaft mit ihm, dem lebendigen Gott. Und dass wir genießen, was ihn auszeichnet. An vollkommener Liebe, an vollkommener Freude, an vollkommenem Frieden, an vollkommenem Heil. Engste Gemeinschaft, die so intensiv und innig ist, dass Gott antwortet, ehe wir rufen. Eine weitere Konkretion, die Jesaja sieht, niemand weint und klagt mehr. Man soll nicht mehr hören die Stimme des Weinens, noch die Stimme des Klagens. Und das nicht, weil Gott uns den Mund verbietet, sondern weil es nichts mehr zu weinen und zu klagen gibt. Die noch verbleibenden Verse lassen sich mit zwei Worten zusammenfassen. Erfülltes Leben. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist ein erfülltes Leben. Sie werden Häuser bauen und bewohnen, sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, was ein anderer esse, denn die Tage meines Volkes werden sein wie die Tage eines Baumes, und ihre Hände Werk werden meine Auserwählten genießen. Wir lesen davon, dass gebaut und gepflanzt wird, und Gott verspricht, ihr genießt die Früchte. Und Gott sieht sie wie einen großen Baum. Mit Gewicht, fest verwurzelt, stark und weithin sichtbar. Und sie strahlen Ruhe aus und Kraft. Und ihr Leben trägt Früchte. Das war ein Bild, das uns Gott hier vor Augen malt, wie er uns malt. Und dann lesen wir davon, dass es keinen plötzlichen Kindstod mehr geben wird, beziehungsweise überhaupt keinen frühen Tod mehr. Da heißt es, als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt stirbt. Allerdings, ich weiß nicht, wie es Ihnen beim Hören dieser Jesaja-Botschaft ergangen ist. Aus unserer christlichen Perspektive mit dem Neuen Testament in der Hand kommt man ja jetzt doch spätestens ins Zögern. Bei solch einem Satz. Als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt stirbt. Und ich dachte, wir freuen uns auf ein ewiges Leben. In der Tat, in einem gesamtbiblischen Horizont legt Gott noch einmal einen drauf. So lesen wir es in einem der Texte im Neuen Testament, die Jesaja 65 aufgreifen und weiterführen. Offenbarung 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, schreibt Johannes. Fängt genauso an wie Jesaja. Um dann fortzufahren, und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Kündigt Gott schon in Jesaja 65 an, alles neu zu machen, toppt er in Offenbarung 21 dieses noch, wenn er festhält, und der Tod wird nicht mehr sein. Gott verheißt uns ein erfülltes Leben, ein ewiges Leben in innigster Gemeinschaft mit ihm, dem ewigen Gott. Und dann verheißt er uns durch Jesus Christus auch ein zeitloses, ewiges Leben, in dem es keinen Tod mehr gibt. Bevor wir schauen, was das für uns heute heißt, noch ein Satz zum Verhältnis von Altem und Neuem Testament, beziehungsweise eben zu diesem Unterschied aus Jesaja 65 und Offenbarung 21. Das Alte Testament ist weder veraltet noch falsch. Und meines Erachtens geht es in Jesaja 65, unserem Predigttext heute, um nichts anderes als um Gottes Ewigkeit. So wie sie uns Offenbarung 21 dann noch einmal klarer schildert. Man könnte ja theoretisch auch überlegen, ob Jesaja 65 von einer, ich sag mal, Vorstufe der Ewigkeit spricht. Also zum Beispiel von einem sogenannten tausendjährigen Friedensreich, das Gott dann mit seiner Ewigkeit weiterführt. Wäre zumindest theoretisch denkbar. Meines Erachtens ist diese Deutung von Jesaja 65 zum einen hochgradig spekulativ und zum anderen meine ich, dass dieselbe Überschrift, Jesaja 65 und Offenbarung 21, dass dieselbe Überschrift mit ihrer alles umfassenden Ankündigung eines neuen Himmels und einer neuen Erde dann auch in beiden Texten dasselbe meinen muss, eben Gottes Ewigkeit. Und ich meine kein tausendjähriges Reich an dieser Stelle. Offenbarung 20 spricht von einem tausendjährigen Reich. Wie auch immer wir dieses deuten müssen, das fassen wir jetzt schnell wieder zu, machen wir an anderer Stelle mal auf, heute wird es zu weit führen. Die Unterschiede zwischen Jesaja 65 und Offenbarung 21 müssen also meines Erachtens mit dem Prinzip einer schrittweisen Offenbarung Gottes erklärt werden. Ein Prinzip, das sich durch die Bibel hindurchzieht, dass wir einen Gott haben, der sich schrittweise offenbart. Den Vätern Abraham sich zeigt. Mose, ihm gibt er den Namen. Israel, den Bund, die Gebote. Und dann kündigt er den Messias an. Er wird einer von uns. Schrittweise Offenbarung Gottes. Meines Erachtens der wesentliche Schlüssel zu einem gesamtbiblischen Schriftverständnis. Also hier jetzt für unser Beispiel Jesaja 65, weder veraltet noch falsch, nur dass uns Gott in Offenbarung 21 noch einmal schärfer und klarer sehen lässt, hineinschauen lässt in Gottes Ewigkeit. Weshalb Altes und Neues Testament unabdingbar zusammengehören. Also nach erstens, mein längster Punkt, ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist ein neuer Himmel und eine neue Erde. Nun zweitens, ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist neue Freude. Freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Freude, übersprudelnde Freude und Jubel. Das wird Gottes neue Welt ausfüllen. Gott fordert nicht nur die Menschen zur Freude auf. Er freut sich selber, haben Sie es gehört? Er freut sich selber über die Maße, über sein Volk. Gott freut sich über dich. Und das macht er schon jetzt. Dann aber einmal wird seine Freude eine vollkommene Freude sein. und keine getrübte Freude mehr. Heute ist Gottes Freude über mich eine getrübte Freude, weil er, wenn er mich sieht, auch meine Schuld sieht und meine Lieblosigkeit und meine Selbstbezogenheit. Dann aber einmal ist seine Freude eine vollkommene Freude, weil wir in Reinheit vor ihm stehen. Heute ist seine Freude auch eine von Mitleid getrübte Freude, wenn er mit dir mitleidet, wo du Mangel empfindest. Wenn er mit dir mitleidet, indem er deine Schmerzen teilt. Seine Freude ist heute eine getrübte Freude, indem er auch mit dir mitleidet, mit dir trauert. Dann aber wird Gottes Freude auch hier eine vollkommene Freude sein, weil es nichts mehr zu trauern gibt. Ich sehe was, was du nicht siehst. Vielleicht sind es heute die Tränen, die wie ein Schleier ihre Augen trüben und nicht scharf sehen lassen. Ich sehe was, was du nicht siehst, vielleicht heute nicht sehen kannst, und das ist vollkommene Freude. Bei Gott auch einmal für dich. Auch wir werden uns einmal vollkommen freuen. Ja, mehr noch, Gott macht dich, sagt Jesaja hier, zur Freude in Person. Was für eine Vorstellung, nicht nur neue Freude, sondern du bist einmal Gottes Freude in Person. Manche von uns, die vielleicht gerade Gutes erleben, mögen etwas von dieser Freude erahnen, während andere mit einer schweren Krankheit oder weil sie im zurückliegenden Jahr einen lieben Menschen verloren haben, gar nicht mehr wissen, wie man Freude buchstabiert. Du bist einmal die Freude in Person. Ich möchte es Ihnen zusagen, weil es Gott Ihnen zusagt. Ja, wenn Sie jetzt sagen, Menschenskind, einmal, warum muss ich damit so lang warten? Ich wünsche mir doch jetzt neue Freude, weil mir Freude mangelt. Dann darf ich Ihnen gratulieren, Sie haben den Jackpot geknackt. So schreibt es nämlich Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert. Weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde vom Leben. Der uns aber dazu bereitet, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. 2. Korinther 5. Und was macht der Geist? Galater 5. Er schenkt dir heute vielfach Frucht des Geistes. Der Geist ist das Unterpfand der Ewigkeit, dass wir nicht nur von irgendwas träumen, was irgendwann vielleicht einmal ist, sondern im Heiligen Geist verspricht Gott dir schon heute Frucht des Geistes, Frucht aus der Ewigkeit, mit der Gott heute in deinem Leben seine Ewigkeit aufblitzen lassen will. Und die zweite Frucht des Geistes, die uns Paulus nennt, ist eben die Freude. Lass dich vom Heiligen Geist erfüllen und bitte ihn um neue Freude. Und in der gespannten Erwartung auf jene einmal vollkommene Freude in seiner neuen Welt. Was für eine Würde und was für ein Geschenk, dass wir uns nicht nur auf etwas Zukünftiges freuen. Dazu lädt uns Gott ein, auch mit den Bibelworten zum Ewigkeitssonntag, Jesaja 65 und andere mehr. Aber was für ein Geschenk, dass er uns nicht zappeln lässt, sondern den Heiligen Geist gibt, der heute dir neue Freude schenken will in dieser angefochtenen Welt. Ich sehe was, was du nicht siehst. So hat uns Jesaja heute Morgen versucht, unsere getrübten Augen zu schärfen und unser betrübtes Herz zu erreichen. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und damit möchte ich so einen letzten Akzent noch setzen, einen letzten kurzen Gedanken. Vielleicht legt Ihnen Gott heute aber auch einen Menschen aufs Herz, dem es heute hilft, wenn Sie sich Zeit nehmen. Vielleicht ganz banal, um mit ihm zu spielen, was auch immer. Vielleicht indem Sie ihn heute Abend mit zum Tikva-Konzert bringen, indem Gott und wir als Gemeinde miteinander Gemeinschaft der Freude haben. Vielleicht, um durch ein gutes Wort diesem Menschen, den ihnen Gott jetzt aufs Herz legt, ihm den Himmel aufzureißen und ihm diesen neuen Himmel und diese neue Erde vor Augen zu malen, in der Wolf und Schaf beieinander liegen, in der man die Stimme des Weinens und Klagens nicht mehr hören wird, sondern vielmehr unsere Freude einmal vollkommen sein wird. Amen.